SWR 1 Arbeitsplatz mit Lena Stadler.
Schönen guten Tag. Wir gehen auf Reisen zusammen mit einer jungen Frau aus Karlsruhe, die als Travel Nurse unterwegs ist, also als mobile Pflegekraft von Krankenhaus zu Krankenhaus durch ganz Deutschland zieht. Das gibt's am Ende dieser Ausgabe. Außerdem berichten wir über ein Mentoring-Programm für junge Start-ups und starten mit dem Thema Freundschaften im Job. Wie schön wäre das denn, die beste Freundin oder den besten Freund immer bei sich zu haben, auch bei der Arbeit? Wobei, das würde wahrscheinlich manchmal auch ziemlich ablenken, wenn man dann wieder zu lange und zu viel über Privates quatscht. Aber tatsächlich gibt es das ja ziemlich oft, Freundschaften am Arbeitsplatz. Ich habe da mal den schönen Ausdruck Frohlege für gelesen. Die Professorin für Wirtschafts- und Organisationspsychologie Ulrike Fassbender von der Uni Hohenheim beschäftigt sich unter anderem genau mit diesem Thema. Welche konkreten Vorteile hat es denn, wenn ich gute Freunde bei der Arbeit habe?
Wir finden eine ganze Menge Vorteile mit Blick auf die Zusammenarbeit. Zum Beispiel können wir tatsächlich finden, dass wir im Team besser zusammenarbeiten und zusammenhalten, dass Personen kreativer sind bei der Arbeit, dass sie auch mehr leisten. Und das kann zum Beispiel auch beinhalten, dass Personen sich gegenüber Kunden und Kundinnen besser kümmern, eine bessere Betreuung liefern. Es hat aber auch gleichzeitig sozusagen nicht nur Relevanz mit Blick auf die Arbeitsleistung, sondern eben auch für das Wohlbefinden der Person. Also Menschen sind zufriedener bei der Arbeit, weil sie eben einfach mehr Spaß haben an dem, was sie tun, weil sie eben natürlich mit Menschen zusammen sind, die ihnen gut tun, die sie mögen. Das tut also dem Wohlbefinden gut.
Ich könnte mir vorstellen, dass es an der einen oder anderen Stelle aber dann vielleicht doch auch wiederum einen Nachteil hat mit diesen Freundschaften im Job. Zum Beispiel kann es nicht sein, dass ich andere auch ausgrenze durch meine Freundschaft mit 1, 2, 3 Kollegen, Kolleginnen?
Ja, also das kann auf jeden Fall sein. Also es gibt verschiedene Nachteile, die man in der Forschung untersucht. Zum einen ist es so, dass man immer wieder natürlich auch, ich will nicht sagen gegen Regeln verstößt, aber gegen Normen, die den Arbeitsplatz betreffen, verstößt. Also zum Beispiel geht es in der Unternehmung oder in der Organisation ja eigentlich darum, dass man erstmal alle gleich behandelt. Und das funktioniert natürlich nicht mit dem Freundschaftsbegriff, wo natürlich die Bevorzugung dieser Person auch mit der Freundschaft zusammenhängt, was einfach auch total natürlich ist. Und so kann es eben, wie Sie gesagt haben, eben auch dazu kommen, dass man natürlich seine Freunde vorzieht und damit gleichzeitig auch andere ausschließt. Es ist ja vielleicht auch nochmal, welche weiteren Probleme oder Nachteile kommen da auf Sie zu. Also Personen können eben auch selber Konflikte und Spannung erleben. Also wenn sie selber merken, okay, ich bin jetzt nicht sicher, mache ich jetzt hier eigentlich noch meinen Job oder gehört das jetzt eigentlich schon zu meinen Freizeitaktivitäten, wenn ich mich sozusagen jetzt mit meinem Freund oder meiner Freundin hier im Büro unterhalte. Und wo geht das sozusagen auch über dieses normale Maß an Smalltalk hinaus? Und da kann es eben schon sein, dass man selber eben auch Konflikte empfindet und auch darunter leidet, weil man immer wieder sich diese Frage stellen muss, gehe ich jetzt hier meinen Aufgaben nach oder kümmere ich mich sozusagen um meine Freundschaften? Und das kann eben auch belastend sein im Sinne von wirklich unsere Energie kosten, also dass man einfach erschöpfter wird, dadurch, dass man sich mit diesen Spannungen auseinandersetzt.
Und wenn ich merke, okay, diese Freundschaft, das tut mir nicht gut, wie gehe ich dann damit um? Weil dann eine Freundschaft zu beenden im Job ist wahrscheinlich schwierig.
Das muss natürlich nicht unbedingt sein. Freunde hängen einem ja auch im Herzen. Häufig sind sie auch über einen längeren Zeitraum haben sich entwickelt und sind gewachsen und sie tun einem ja auch gut. Nichtsdestotrotz kann man sich, wenn man mit dieser Situation merkt, dass man da Spannung und Konflikte erlebt, macht es schon Sinn, an der Konstellation was zu ändern. Dass man vielleicht nicht ganz im selben Team arbeitet, dass man irgendwie vielleicht im Nachbarbereich arbeitet oder wie auch immer. Oder dass man ansonsten auch anderweitig eine Regelung trifft, dass man sozusagen eben auch anspricht, na Mensch, eigentlich wollen wir ja alle gleich behandeln hier und wir wollen niemanden bevorzugen und aber auch niemanden benachteiligen, dass man aber eben auch darüber spricht in der Freundschaft und dass dann eine mögliche Kritik auch nicht als Kritik an der Person, an der Freundschaft verstanden wird.
Mhm. Heben wir das Thema nochmal auf eine andere Stufe, Freundschaft mit Vorgesetzten. Wie gesund oder ungesund ist das denn?
Auch da haben wir im Grunde genommen ähnliche Konflikte. Hier ist es nochmal besonders wichtig, weil Vorgesetzte haben ja erstmal einen Rollencharakter. Sie führen das Team und hier spielen Dinge wie Unparteilichkeit und eben nicht andere oder bestimmte Personen zu bevorzugen nochmal eine größere Rolle. Es geht ja letztendlich für die Führungskraft darum, dass jeder seine Arbeitsleistung erbringt. Das heißt, dass er einfach er oder sie seinen Job macht. Ja, und dabei sollte eine Führungskraft nicht danach entscheiden, wen sie mag oder wen sie nicht mag. Dass es immer ein bisschen mit reinspielt, ist sicherlich normal, aber in dem Moment, wo sich eben eine wirklich freundschaftliche Beziehung zu einzelnen Mitarbeitenden entwickelt, ist es schon sehr schwierig, hier noch neutral dann den Personen gegenüber zu stehen. Letztendlich hat eine Führungskraft ja auch die Aufgabe und die Rolle, dass es eben zum Beispiel in so einem Leistungsfeedback auch eben mal die Leistung rückgemeldet werden soll. Und das hat möglicherweise sogar auch Konsequenzen, zum Beispiel auf das Gehalt oder Ähnliches. Und da ist natürlich schon wichtig, dass man dann die Person möglichst objektiv sieht, zumindest eben nicht ja eine Unterscheidung vornimmt, die nicht aufgrund der Leistung stattfindet.
Gibt es das eigentlich häufig, dass sich Menschen auch bewusst mit Kollegen anfreunden, um Vorteile zu erlangen?
Das ist natürlich eine gute Frage. Also welche Motivation haben Menschen überhaupt, um Freundschaften zu schließen? Also in der Regel sind Freundschaften stark interessengetrieben, emotionsgetrieben. Es kann natürlich aber auch sein, dass man sich Vorteile erhofft. Das kann es schon geben, da unterscheiden sich Menschen aber voneinander. Das heißt, diese sich ganz bewusst Freundschaften suchen, um damit jetzt im Job voranzukommen, ist eher so ein bisschen so eine Typenfrage.
Sagt Ulrike Fassbender. Sie ist Professorin für Wirtschafts- und Organisationspsychologie an der Universität in Hohenheim. Sie sagt, die Vorteile von Freundschaften im Job überwiegen die Nachteile. Vielen Dank fürs Gespräch.
Sehr gern.
Vielleicht können Freundschaften im Job ja auch noch an anderer Front helfen, von anderen lernen. Wer jung und unerfahren ist, kann viel von älteren und erfahreneren Menschen profitieren. Sogar schon in mancher Schule kriegen ja die Neulinge Dritt- oder Viertklässler zur Seite gestellt, um ein bisschen Hilfe und Orientierung zu kriegen. Dieses Prinzip nennt man Mentoring. Die Wissensfabrik, ein bundesweites Netzwerk mit Vertretern aus Unternehmen, Wissenschaft und Politik, hat sich das zur Aufgabe gemacht. Startups mit guten Geschäftsideen können sich deshalb bei der Gründerinitiative Weconomy bewerben und bekommen ein Jahr lang Unterstützung von erfahrenen Expertinnen und Experten, also eben ein Mentoring. 10 junge Gründerinnen und Gründer sind ausgewählt worden und vor einigen Tagen beim Weconomy-Tag beim Gastgeber, dem Pharmaunternehmen Boehringer Ingelheim, direkt in Medias Res gegangen. Unser Reporter Marcel Fehr hat sich dort umgehört.
Genau, so viel von meiner Seite. Dankeschön.
Es herrscht Start-up-Stimmung auf dem Campus bei Boehringer Ingelheim. 10 junge Unternehmen stellen sich vor. Sie wurden von einer Jury der Wissensfabrik ausgewählt und werden ein Jahr lang an 4 Terminen mit Mentoren und Unternehmensvertretern vernetzt. Heute bei Boehringer in Ingelheim. Mit dabei auch Jürke Harz von MyScribe aus Mannheim. Ein Start-up, das mit Hilfe von künstlicher Intelligenz Ärzten die Arbeit erleichtern möchte.
Ja, das Hauptproblem ist, dass ein großer Teil der Ärzte aktuell darüber nachdenken. Das sind ungefähr 40%, ihren Job niederzulegen, einfach weil der Dokumentationsaufwand zu groß ist.
Eine Lösung dafür hat das junge Unternehmen bereits entwickelt. Eine KI nimmt Patienten auf, erstellt Visitenlisten und Arztbriefe, soll den Ärzten 2 bis 3 Stunden Arbeit pro Tag sparen. Das Problem? Die Ärzte wissen noch nichts von ihrem Glück. Das Weconomy-Treffen soll helfen.
Ja, das Krankenhaus ist immer noch ein sehr, sehr langsamer Ort. Das bedeutet halt, es dauert einfach sehr, sehr lange, zum Abschluss zu kommen. Und da wollen wir halt zum einen lernen, wie können wir schneller ins Krankenhaus kommen, aber auch wie können wir, sage ich jetzt mal, in Deutschland expandieren, weil das große Thema heute ist ja auch Wachstum.
Helfen wollen dabei verschiedene Mentoren. Das sind erfahrene Mitarbeiter sowohl von Boehringer Ingelheim als auch von anderen Unternehmen. In einer Art Speed-Dating kommen alle miteinander ins Gespräch. Dabei profitieren nicht nur die Startups, sondern auch Mentorinnen wie Martina Klug, Personalexpertin beim Energiekonzern NBW.
Also natürlich sollen in erster Linie die Startups davon profitieren. Dafür machen wir das ganze Jahr, um das Ökosystem der Startups zu fördern. Aber natürlich profitiert auch jeder Mentor davon, weil er tolle Ideen mitnimmt, neue Kontakte mitnimmt und ich glaube, alle etwas inspiriert und beschwingt wieder nach Hause gehen.
Inspirieren lassen möchte sich auch Gastgeber Boehringer. Michael Schmelmer leitet die Finanzen und Konzernfunktion des Pharma-Riesen. Die Startups beim Netzwerktreffen nimmt er ganz genau unter die Lupe.
Aus guten Netzwerken, aus guten Ideen hoffen wir selbstverständlich, dass die ein oder andere Idee auch mal für uns interessant wird und dass wir das dann hier reinbringen können als Innovation zu Böhringer.
Win-win, würde man wohl sagen, denn die Erfahrung großer Unternehmen wie Böhringer kann helfen, dass Startup-Mitarbeiter wie Jürgen Harz von MyScribe Fehler vermeiden und sich Türen öffnen können.
Ich glaube, das Beste, was passieren könnte, ist, dass wir eine solide Strategie haben, wie wir, sage ich jetzt mal, den Weg ins Krankenhaus für uns einfach beschleunigen können. Also wir sind hier ja auch bei Böhringer Ingelheim, vielleicht haben die ja auch nochmal Ideen, die haben ja auch viel Erfahrung mit, wie gehe ich an ein Krankenhaus und sowas ran.
Der Austausch zwischen den Gründern und den Mentoren, im besten Fall keine Eintagsfliege, sondern Kontakte, die laut Mentorin Martina Klug ganz getreu dem Tagesmotto des Treffens weiter wachsen können.
Ich habe es auch erlebt, dass das eine oder andere Startup nochmal angerufen hat, gefragt, ich habe da nochmal eine Frage, Sie haben doch Folgendes gesagt, kann ich das vertiefen? Nicht bei allen, aber da kann eine längere Beziehung raus entstehen, ja.
Junge Firmen bekommen bei den WeEconomy-Tagen Unterstützung und Hilfe von erfahrenen Wirtschaftsleuten. Unser Reporter Marcel Fehr war dabei. Und es ist Zeit für Post. Heute an ein ganzes Gewerk. Es ist eigentlich ziemlich naheliegend, eine Tortenschlacht in einer Bäckerei anzuzetteln. Es gibt ja eigentlich fast keinen besseren Ort dafür. In einer Wormser Bäckerei haben sich zwei Bäckerei-Fachverkäuferinnen diese Tage tatsächlich eine Tortenschlacht geliefert. Allerdings nicht aus Spaß, sondern weil sie sich gestritten haben, wie man jetzt diese Torten da richtig anordnet im Schaufenster. Tja, Berufsrisiko, meint meine Kollegin Sabine Geipel. Ihr Brief der Woche geht deshalb an alle Bäckereifachverkäufer und Verkäuferinnen.
Liebe Bäckereifachverkäufer und Bäckereifachverkäuferinnen, ich schreibe Ihnen einen Brief, damit Sie sich freuen. Denn Ihr Job ist offenbar gefährlicher als gedacht. Da haben sich zwei Mitarbeiterinnen ihrer Zunft neulich dermaßen in die Haare gekriegt, dass nicht nur die Fäuste flogen, sondern auch ganze Torten. Hintergrund des Streits, die beiden haben es offenbar nicht gebacken bekommen, sich zu einigen, wo was liegen soll in der Auslage, berichtet die Polizei. Der Apfelstreusel kommt immer links vorne hin, schon immer. Nein, da liegt die Himbeersahne, ich hab's dir schon 100-mal gesagt. Und dann kam wohl eins zum anderen und sozusagen als Sahnehäubchen obendrauf wurde dann beherzt in die Auslage gegriffen. Nicht bestätigt werden konnten allerdings Berichte, wonach auch Schimpfworte wie »du alte Quarktasche« gefallen sind. Und auch um welche Art fliegendes Gebäck es sich handelte, wurde leider nicht übermittelt und kann nur spekuliert werden. Mandelsplitter gelten in der Verwendung als Wurfgeschoss ja als besonders effektiv. Eierlikörtorte soll dafür heftig in den Augen brennen. Buttercreme macht optisch am meisten her. Aber auch so eine mit Schmackes gefeuerte Nussecke kann schon für echt fiese blaue Flecken sorgen. Liebe Bäckereifachverkäufer und Verkäuferinnen, ich hoffe nur, dass Ihr Beispiel nicht auch in anderen Handwerken Schule macht. Nicht auszudenken, wenn beim Zoff an der Metzgertheke gemischtes Hack, Hartwürste und Lammkeulen zum Einsatz kommen. Und für die beiden zerstrittenen Mitarbeiterinnen hoffe ich natürlich, dass inzwischen wieder alles in Butter ist. Es grüßt Sie ganz herzlich, Ihr Fan Sabine Geipel.
SWR 1 Arbeitsplatz. Frag die Knigge-Expertin.
Das ist Caroline Lüdemann, unsere Frau fürs richtige Benehmen am Arbeitsplatz. Ilona aus Bruchsal hat uns geschrieben, sie hat Probleme mit einem Kollegen, ein ordentliches Gespräch zu führen, weil er ihr immer wieder ins Wort fällt und sie ihre Sätze nicht beenden kann. Ilona findet das sehr schwierig und ist genervt davon. Ihre Frage jetzt an Caroline Lüdemann, wie kann ich argumentieren in der Hoffnung, dass meinem Kollegen das bewusst wird? Hier die Antwort unserer Expertin.
Was auffällt, ist, dass in so einem Zusammenhang regelmäßig gefragt wird, wie man Unterbrechungen anspricht und aufzeigt, zum Beispiel, indem man eben darum bittet, dass man ausreden darf. Ich finde, man müsste erst einmal fragen, was die Ursache dafür sein könnte, dass man unterbrochen wird. Es bringt ja eigentlich nichts, immer an diesen Folgen herumzudoktern, wenn die Ursache nicht beseitigt wird, weil dann hätten wir ja dieses Problem immer wieder aufs Neue. Und tatsächlich werden insbesondere Menschen, die zu sehr langen Sätzen neigen und eher nur langatmig dann mal auf den Punkt kommen, sehr viel häufiger unterbrochen. Wahrscheinlich einfach, weil es den anderen manchmal schwerfällt, ihnen gedanklich noch Folge zu leisten. Also glaube ich, man müsste erst mal überprüfen, ob das auf einen zutreffen könnte und ob kürzere Sätze und prägnantere Aussagen eben helfen würden. Wenn die Unterbrechungen aber anhalten, dann finde ich es richtig, das deutlich zu stoppen. Wenn man das nicht macht, dann passiert es einem immer wieder. Man muss wirklich deutlich sagen, darf ich meine Ausführungen bitte noch beenden? Man könnte auch hinzufügen, deine Fragestellung beantwortet sich dann gleich von ganz alleine in meinen weiteren Ausführungen. Oder eben auch einfach sagen, bitte lass mich kurz ausreden. Andere zu unterbrechen ist auch ein Zeichen von Status. Und wenn man da eben auf Augenhöhe eigentlich ist, weil zwei Kollegen miteinander sprechen, dann empfiehlt es sich umso mehr, dem einen Riegel vorzuschieben.
Unsere Experten beantworten auch Ihre Fragen zu Job, Karriere und Arbeitsrecht. Schicken Sie uns Ihre Fragen an arbeitsplatz@swr1.de.
In den USA gibt es Krankenpflegerinnen und Pfleger, die nicht an einem Ort arbeiten, sondern von Klinik zu Klinik quer durchs ganze Land geschickt werden. Travel Nurses nennt sich das reisende Pflegepersonal und ist in den USA spätestens seit der Corona-Pandemie aus der Arbeitswelt in den Krankenhäusern nicht mehr wegzudenken. In Deutschland gibt es noch sehr wenige mobile Pflegekräfte. Zu diesen wenigen gehört die Karlsruherin Bianca Kohl. Unser Reporter Wolfgang Brauer stellt sie vor.
Seit ein paar Wochen arbeitet Bianca Kohl auf der Intensivstation in einem Krankenhaus in der Nähe von Ulm. Bald wird sie schon wieder in einer anderen Klinik sein, denn sie ist bei einer Zeitarbeitsfirma für Mediziner und Pflegefachkräfte angestellt und wird immer nur ausgeliehen. Sie ist also eine Traveling Nurse oder zu Deutsch Reisekrankenschwester.
In Ulm war ich in zwei Häusern, im Allgäu, dann südlich von Bayern, an der Nordsee, an der Ostsee. Also es war mein Wunsch, einfach auch mal in Häuser und in Ortschaften zu schauen, wo ich jetzt halt nicht für hinziehen würde.
Die 38-jährige Karlsruherin hat dort am städtischen Klinikum gelernt und ging dann ans Uniklinikum nach München, weil sie in ihrem Beruf weiterkommen wollte. Aber der Alltagsstress in der Pflege nahm immer mehr zu.
Und ich muss mich auch selbst schützen. Viele, viele Überstunden gemacht. Bis 22 Uhr am Abend geblieben, obwohl bis 16 Uhr mein Dienst ging. Also habe ich für mich dann die Entscheidung getroffen, ich muss was ändern. Und ich habe überlegt, wie kann ich das ändern? Also raus aus diesem Hamsterrad, aus diesem nur noch arbeiten.
Für ihr Zusatzstudium in BWL ließ ihr die Arbeit in einer Uniklinik keinen Freiraum mehr. Also kündigte sie und ging zur Zeitarbeitsfirma Doctari, die sie an Kliniken ausleiht.
Bei der Zeitarbeit ist es möglich, weil ich von vornherein mein Stundenpensum mit der Zeitarbeit verhandle. Ich sage halt zum Beispiel 120 Stunden. Und das wird an die Klinik so weitergegeben. Das gibt einen Vertrag und der wird so eingehalten.
So arbeitet Bianca Kohl jetzt eine Woche und hat dann wieder eine Woche frei, die sie zu Hause verbringt. Dieses Leben gefällt ihr, auch weil sie an ganz unterschiedlichen Kliniken viel lernen und wiederum auch ihr Wissen an ganz viele Kolleginnen und Kollegen weitergeben kann. Aber es hat auch Nachteile.
Ein Nachteil ist einfach, dass wenn man jetzt zum Beispiel in der Nordsee eingesetzt ist, man 800 Kilometer weg ist von zu Hause, das löst so ein bisschen Stress in mir aus, zu wissen, ich kann jetzt einfach mal 10 Tage gar nicht nach Hause. Und der andere Teil ist auch dieses, man ist halt nicht so ganz im eigenen Leben. Freunde grillen, Freunde kochen. Und ich bin halt nicht dabei. Also ich verpasse halt so ein bisschen das, was bei meiner Familie, meinem Freundeskreis passiert.
Und eine Familie mit Kindern sei so gar nicht möglich. Wohl auch deshalb gibt es bisher nur ganz wenige Krankenschwestern, die so arbeiten, weiß Susanne Grube. Sie leitet bei der Doctari Personalvermittlung, bei der Bianca Kohl angestellt ist, die Vermittlung der Pflegekräfte.
Es sind ja nur sehr wenige Pflegekräfte überhaupt in der Zeitarbeit. Also wir reden von maximal 3%. Also viele Pflegekräfte gehen in die Zeitarbeit, weil sie sich verändern wollen. Sie suchen mehr Wertschätzung, sie suchen mehr Flexibilität, sie suchen mehr Herausforderungen, was auch immer.
Und so reizvoll die ständig neuen Orte, andere Kolleginnen und Kollegen sowie immer neue Herausforderungen auch sind. Bianca Kohl will nicht ewig als Krankenpflegerin in der Zeitarbeit arbeiten. Ende des Jahres beendet sie ihr BWL-Studium. Irgendwann will sie mit diesem Wissen und ihren Erfahrungen als Krankenschwester vielleicht im Management einer Klinik arbeiten.
Ich mache es jetzt 5 Jahre. Ich mache es gerne. Aktuell bin ich glücklich und auch immer noch zufrieden. Und ich werde auch, glaube ich, rückwirkend immer sagen, es war einer meiner besten Zeiten im Leben. Bei mir hat es ganz, ganz viel gegeben und es hat mich auch total wieder aufblühen lassen im Pflegeberuf. Aber auf Dauer wird sich natürlich auch für mich was ändern. Auch ich möchte natürlich mal ankommen und mal auf mein eigenes Beziehungsleben schauen und da darf ich das dann schon angehen, ja.
Sagt die Krankenpflegerin Bianca Kohl aus Karlsruhe, die von Klinik zu Klinik quer durchs Land reist. Und damit endet unsere aktuelle Podcast-Ausgabe von SWR1 Arbeitsblatt. Schön, dass ihr dabei wart. Bis bald hoffentlich. Ich bin Lena Stadler und sage Tschüss.